Zuspruch am Dienstag, dem 5. September 2023, der Lehrtext aus Kolosser 2, 14. Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hatte ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Diese Bildsprache im Neuen Testament ist echt gut, oder? Schuldbrief, unsere Sünde, Forderung gegen Gott, und der hat es getilgt, dadurch, dass er ihn aufgehoben hat und ans Kreuz geheftet. Gekreuzgeheftet meint natürlich das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, und damit wurden die Schulden oder Sünden getilgt. Dieses Grundbild dieser schuldhaften Abhängigkeit setzt aber voraus, dass wir uns diesem überhaupt noch zuwenden können. Und bleiben wir realistisch, die Mehrzahl der Menschen kann mit einer Sünde, die wir geerbt haben, nur weil Adam und Eva, sagen wir es mal salopp, einen Apfelbaum geplündert haben im Garten, also dem Zoo Gottes in Eden, irgendwie ist es nicht mehr das Thema. Wenn ich also keine Schuld mehr empfinde, nur weil ich Mensch bin, also eine Menschenschuld habe statt ein Menschenrecht, dann wird es auch schwierig mit dem Evangelium und der Verwendung dieser Bilder, dass Jesus mein Heiland ist, der mich von Sünden befreien kann. Dass der Begriff Schuldschein oder Schuldbrief auch ein betriebswirtschaftliches Thema ist, macht es nicht einfacher. Nämlich betriebswirtschaftlich gesehen muss man ja eine Art Vertrag schließen und dabei natürlich mündig sein, um überhaupt sich einer Schuld gegenüber verantwortlich zu erklären. Und insofern ist zwar der Kolosserbrief ganz nett, aber das Beispiel und das Bild heute mit dem Schuldbrief irgendwie in Bezug auf Sünde nicht mehr angemessen ist. Also wenn Gott nicht mehr derjenige ist, dem wir etwas geben müssen, warum sollten wir etwas geben, was eigentlich ihm nicht zusteht? Tja, und damit sind wir eigentlich in der Versklavung des Menschen aus traditioneller Sicht. Theologisch wurde dies mit dem Begriff der Erbsünde verdeutlicht. Und das war ja das Thema, dass irgendwie Adam und Eva, die vorsintflutlichen Neandertaler, in Babylon oder in der Nähe von Babylon, weil sie Äpfel oder irgendwelche Früchte vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Um was es aber eigentlich geht bei der Sünde, hatte ich ja schon häufig deutlich gemacht. Genauso wie bei der Klarstellung, dass es bei dem Garten Eden, dem Paradies, gar nicht um ein Paradies geht. Also zumindest nicht für die nackten Männer und Frauen oder den Mann und die Frau oder die Tiere, die dort gehalten werden, sondern allein für die Besucher, in diesem Fall Gott. Es geht eigentlich um Versklavung. Tja, und Sünde als Versklavung anzusehen, naja. Das Dilemma ist, dass wir, wenn wir keine Abhängigkeit mehr von Gott sehen, also niemand mehr etwas aufgrund des Apfelessens im Garten Eden verantwortlich sein will, was bleibt denn da über? Meine Antwort ist einfach, recht habt ihr. Denn jegliche Selbstbestimmung, die unter den Bedingungen einer Zooherrschaft irgendwie, dass wir gefangen gehalten werden, bestimmt werden, können ja wohl nicht das Verhältnis zwischen Gott und uns begründen. Deshalb lehne ich natürlich auch diese seltsame Erbsündentheorie komplett ab. Und was es bei mir eigentlich geht in der Definition der Sünde ist, dass wir uns als Menschen in unserer Abhängigkeit von der Endlichkeit rückbesinnen müssen, dass wir einerseits ein Geschöpf oder ein Wesen sind mit Instinkten, wird auch nicht kritisiert oder in Frage gestellt, und andererseits die Fähigkeit besitzen, mit Verstand, sofern wir den haben und einsetzen, diesen Instinkt überwinden bzw. nicht zum Vorschein kommen können. Die wesentliche Frage ist, ob wir es in der endlichen Zeit unseres Lebens schaffen. Ja, also wir stehen eigentlich mit Geburt unter dem Zeitdruck zu entscheiden, wo geht es mit uns im Leben hin. Und bei der Sünde geht es also weniger um moralisches Handeln oder ererbte Handlungen, als vielmehr um eine auf die Zukunft ausgelegte Gestaltungsvorstellung, ob es uns gelingt, den eigenen Instinkt mit seinem Egoismus, der in uns angelegt ist, im Blick auf unser Handeln, gestern, heute und morgen, selbst und ohne Hilfe von außen, eben nicht zum Nachteil anderer einzusetzen. Und ich habe ja schon früh deutlich gemacht, dass es für mich nicht um das Apfelessen geht, sondern vielmehr um die Frage, wie wir es schaffen können, diese Schuld, unter der wir stehen, weil wir geboren sind, nicht wegen Erbsünde, sondern in diese Situation hinein damit umgehen können. Denn glaubt eigentlich irgendjemand, dass wir das Öl so billig bis hierher bekommen, wenn nicht andere viel billiger im Stundenlohn arbeiten würden? Oder wir billig in den Urlaub fliegen könnten, wenn nicht billigere Kräfte irgendwie im Hintergrund die Wäsche waschen? Oder letztlich wir unserem Reichtum darauf aufbauen, dass wir das Leben von anderen dazu benutzen, damit es uns noch besser geht? Und ganz klar ausgedrückt, wir frieren nicht, wenn das Gas teurer wird, sondern der Staat gibt Milliarden von Beträgen aus, um die Heizkosten zu reduzieren, damit wir nicht frieren. Nur so ein Beispiel. Und somit ist bei Sünde unsere Aufgabe nicht, vom Apfel zu essen im Garten oder im Zoo Gottes und davon zu reden oder was auch immer, sondern uns bewusst zu machen, dass unsere Gottebenbildlichkeit der wesentliche Faktor für die Zukunftsgestalten ist, aber nicht für uns, sondern dass wir diese Gottebenbildlichkeit in jedem anderen sehen und eben uns nicht ausschließlich als Gott ebenbildlich selbst und eigenem Egoismus nach vorne drängen. Zuspruch am Dienstag, dem 5. September 2023. Mein Name ist Dieter Becker und die Bibel enthält eine Fülle von pastoralen, auch betriebswirtschaftlichen Bildern, die aber gerade aufgrund der geschichtlichen Entwicklung irgendwie einer Umdeutung bedürfen, damit sie verstanden werden. Und ganz ehrlich, die Klimakleber sind eigentlich sündhaft in meinem Sinne, weil sie sich selbst als die Alleinigen in den Vordergrund stellen und die anderen nicht mehr beachten dadurch, dass sie der Ansicht sind, dass sie allein wissen, was richtig und falsch und gut zu tun ist. Aber was weiß ich schon, ich bin ja ein alter, weißer Mann.